Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Arnold, das ist sehr aufregend, hier zu sein. Ich habe so viel gelernt heute Morgen, so viel gelernt über mich selbst. Ich bin ganz erstaunt. Es erinnert mich an ein geflügeltes Wort meiner Kinder. Die sagen immer, weil ich Eigen heiße, das Eigenlob stimmt. Und deswegen freue ich mich sehr, ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können, liebe Rita Süssmuth, freue ich mich sehr, hier vor Ihnen zu stehen heute. Nicht nur wegen dieses schönen Gebäudes, sondern auch, weil ich sehe, was für eine wunderbare Gruppe hier vor mir sitzt. Und ich werde das missbrauchen wahrscheinlich. Ich hoffe, die Kulturstiftung verzeiht mir das, um auch bestimmte Wünsche vorzuschlagen und vorzutragen. Denn es stimmt, ich bin eigentlich aus der globalen Welt in diese Arbeit hier in Deutschland gestoßen. Von der Weltbank, von meiner langen Arbeit in Afrika, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es sehr, sehr wichtig ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Globalisierung der Märkte, dass wir eine bessere globale Regierungsführung schaffen müssen. Und für diese Arbeit habe ich heute sicher von Ihnen, dir, Dennis Meadows, aber auch von Herrn Arnold und von Rita Süssmuth viele Anregungen bekommen, die praktisch wie, um im Fußballjargon zu sprechen, wie Vorlagen für mich sich darstellen, meine Wünsche, aber auch meine Beobachtungen vorzutragen. Kulturstiftung, ein Kulturehrenpreis, als ich davon gehört habe von Ihnen, lieber Herr Arnold, war ich überrascht. Ich dachte zunächst, dass ich irgendwo mit meinem Saxophon eingeladen würde, um da zu spielen. Aber in der Definition, also insbesondere von Dennis Meadows, dass die Kultur eben das ist, was notwendig ist, um die Erkenntnisse der Wissenschaft, die Erkenntnisse der Menschheit in Aktionen umzusetzen. Das ist eine Definition, die mir sehr wertvoll ist. Denn das ist genau das, was mir immer vorgeschwebt hat in der letzten Zeit. Dabei muss ich sagen, bin ich zunächst auf viel Widerstand gestoßen, wie Rita Süssmuth es dargestellt hat. Denn Deutschland hatte, was die internationale Korruption anbelangt, den Eindruck, dass eine globale Regierungsführung nicht möglich ist, jedenfalls noch nicht existiert. Und dass deswegen sie selbst, also diese mächtige Regierung von Deutschland, aber auch Regierungen von anderen Staaten, nicht in der Lage sind, zum Beispiel die Frage der internationalen Korruption in den Griff zu bekommen. Und da ist mir eben aufgefallen, dass selbst eine Regierung, selbst die Elite, die Machtelite in Deutschland bereit ist, damit sich abzufinden und zu sagen, wenn alle bestechen, weil es ja keine Regierungsführung gibt, keine Governance, keine wirksame, dann muss ich meinen Staatsangehörigen, meinen Unternehmen erlauben, auch im internationalen Markt das zu tun, was alle anderen auch tun, das heißt systematisch bestechen. Das heißt, systematisch die Wirtschaftspolitik zu pervertieren in Afrika, Lateinamerika, in Asien und damit dazu beizutragen, die Verarmung der Welt, die Zerstörung der Welt, die Zerstörung der Umwelt, aber auch die Konflikte, Mord und Totschlag in vielen Teilen der Welt dadurch gefördert werden, was inzwischen viele einsehen. Und diese Resignation der Staaten, der Nationalstaaten, die war zum Teil gerechtfertigt, weil es in der Tat nicht möglich ist, für viele Regierungen von Nationalstaaten im internationalen Bereich wirksam tätig zu werden. Wir trauen ihnen das immer noch zu, weil die Nationalstaaten, insbesondere demokratische Staaten, natürlich eine demokratische Legitimation haben. Aber ich glaube, wir trauen ihnen zu viel zu, auch was die internationalen Regierungsorganisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank, IMF und viele andere Organisationen anbelangt. Sie sind eben gefangen in einem System der Asymmetrie zwischen dem, was die Nationalstaaten leisten können und dem, was sie regeln sollen. Das ist ganz besonders klar im Bereich der Umweltzerstörung, der Klimaveränderungen, wo eben die geografische Reichweite von einzelnen Nationalstaaten, aber auch der Zeithorizont der Entscheidungsträger zum Beispiel, einfach nicht mehr symmetrisch sind mit den Aufgaben, die sie haben. Also in vielen demokratischen Staaten, da werden die Entscheidungsträger, insbesondere Politiker, sind vor allen Dingen daran interessiert, ihre Macht zu erhalten. Und deswegen denken sie in Zeitabschnitten von 3, 4, 5 Jahren, während die Probleme, die wir haben und die auch Dennis Meadows heute wieder so klar dargestellt hat, die gehen über Generationen. Also der Zeithorizont der Entscheidungsträger auf nationaler Ebene ist eben sehr beschränkt und nicht kommensurat mit den Problemen, die wir in der globalen Regierungsführung zu leisten haben. Dasselbe trifft natürlich zu auch für die Diversität der Constituencies, also der Wähler, der Gruppen, denen die Nationalstaaten verantwortlich sind. Und weil das so ist, ist es meines Erachtens so wichtig geworden, dass wir im internationalen Bereich ein neues Paradigma der Kultur finden wollen, einer Kultur, die bereit ist, die Erkenntnisse der Menschheit umzusetzen. Und dieses neue Paradigma ist meines Erachtens davon abhängig, dass wir auch neue Akteure finden. Und meine Erfahrung, meine sehr persönliche und sehr praktische Erfahrung, zugegebenerweise vor allen Dingen bei der Korruptionsbekämpfung, ist eben, dass diese Rolle unter Umständen unterstützt werden kann, nicht übernommen werden kann, von der organisierten Zivilgesellschaft. Und zwar auch in dem Sinne, dass es nicht nur die Laien sind, liebe Rita Süssmuth, sondern in vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Greenpeace, Amnesty International, Oxfam, Transparency International gibt es ein hohes Maß von Professionalismus. Aber sie haben einen anderen Zeithorizont, sie haben eine andere geografische Reichweite, sie haben eben, wenn sie auch sich sehr häufig auf bestimmte Ziele verhältnismäßig eng konzentrieren, haben sie eben eine weite Constituency, eine Unterstützungsgruppe, die sie dann in die Lage versetzt, neue Ideen zu entwickeln und diese Ideen dann auch zur Umsetzung zu bringen. Und das habe ich als eine Erkenntnis bei Transparency International erfahren. Ich weiß noch, als ich aus Kenia weggegangen bin, damals sehr enttäuscht, dass die Weltbank meine Idee über die Korruptionsbekämpfung nicht aufnehmen wollte. Da haben wir allmählich die anderen Akteure, insbesondere in Deutschland damals, also die wichtigen Industriekapitäne, hier aus München, Siemens oder ABB oder BMW, haben wir überzeugen können in verschiedenen Treffen, wie viel wichtiger es ist für sie, in einem korruptionsfreien internationalen Markt in den Wettbewerb zu treten, als sich zu beteiligen an der Korruption. Also das ist so ein bisschen wie diese Geschichte vom des Königs neuen Kleidern, Dennis, die Sie eben vorgetragen haben. Wir haben in den Meetings einfach uns geeinigt, dass es für die deutsche Industrie zum Beispiel, die Exporteure, die Investoren, viel besser ist, wenn sie uns helfen, die Korruption zu bekämpfen. Und nach 3 Sitzungen im Aspen-Institut, zum Teil von Richard von Weizsäcker geleitet, der gerade seine Bundespräsidentschaft beendet hatte, in diesen 3 Sitzungen haben wir erreicht, diese Industriekapitäne zu überzeugen, einen offenen Brief an Minister Rexroth in der damaligen Kohl-Regierung zu überzeugen, sich an einer Bemühung der OECD zu beteiligen, die internationale Korruption zu beenden. Und daraus ist dann diese berühmte Konvention geworden, die 1997 unterschrieben worden ist und 1999 in Kraft trat. Also es bedeutet jetzt, dass internationale Korruption verboten ist und dass Unternehmen in Deutschland zum Beispiel, die im Ausland weiterhin bestechen, dass sie strafrechtlich verfolgt werden, statt wie früher diese Bezahlungen noch als nützliche Abgaben vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen zu können. Diese Erfahrung, die hat dann dazu geführt, dass ich im Rohstoffsektor, Rita Süssmuth, Sie haben das eben erwähnt, auch diese drei Akteure, Zivilgesellschaft, Privatsektor und Regierungen zusammenzubringen, um da für bessere Governance für Öl- und Gas- und Bergwerksunternehmen zu sorgen. Und das hat da so gut funktioniert. Wir haben inzwischen 54 Staaten, die sich daran beteiligen. Und im Rohstoffsektor ist da eine große Offenheit und Transparenz inzwischen entstanden, dass wir das dann auch in anderen Bereichen anwenden, also zum Beispiel im Fischereisektor, wo wir so etwas Ähnliches jetzt im Augenblick schaffen. Das heißt also Transparenz, aber nicht nur, dass Information geschaffen wird, sondern dass glaubwürdige Information entsteht durch Partizipation von den verschiedenen Akteuren, die ihre jeweiligen Interessen, ihre jeweiligen Perspektiven in einer Deliberation, wie Habermas das nennen würde, einbringen, um daraus glaubwürdige und wichtige Informationen herzustellen. Und das ist für mich im Augenblick so eine Mantra geworden. Da möchte ich nur in diesem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass die Rolle der zivilgesellschaftlichen Organisationen leider im Augenblick in einer großen Schwierigkeit sich befindet. Vor allen Dingen also in manchen Staaten wie in Russland zum Beispiel, aber auch in verschiedenen Staaten in Afrika, Lateinamerika und Asien, da werden zivilgesellschaftliche Organisationen bedrängt. In Deutschland zum Beispiel war ich überrascht, dass ein Minister aus Bayern vorgeschlagen hat, die Gemeinnützigkeit vom Naturschutzbund wegzunehmen, weil der Naturschutzbund die Regierung kritisierte. Das fand ich sowas von absurd, dass ich mir vorstellen konnte, dass man in Deutschland auf diese Weise die Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen in einer Weise begrenzen würde. Um das zu verhindern, also vor allen Dingen auch die Verfolgung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und auch von Journalisten und so, habe ich vorgeschlagen vor einiger Zeit, dass wir im internationalen Bereich so etwas gründen müssen, wie eine Vereinten Nationen, aber nicht Vereinten Nationen, sondern vereinte Zivilgesellschaft, die zentral versucht, die zivilgesellschaftlichen Akteure zu schützen, den langsam sich verengenden Raum, den die Zivilgesellschaft in vielen Gesellschaften inzwischen hat, zu schützen. Vielleicht sogar auch ein Modikum von Finanzierung zustande zu bringen, denn gerade durch dieses Fundraising werden viele zivilgesellschaftliche Organisationen sehr abhängig von verschiedenen Interessengruppen. Und deswegen würde ich gerne, weil ich so eine wunderbare Zuhörerschaft hier vor mir habe, würde ich gerne anregen, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob man so etwas gründen kann. Denn die Zivilgesellschaft kann diese wichtige Rolle spielen, muss selbst sich natürlich verändern, muss selbst vielleicht offener werden, muss selbst demokratischer und legitimer werden. Es gibt viele schlechte zivilgesellschaftliche Organisationen. Wenn man bedenkt, dass der Ku Klux Klan zum Beispiel eine NGO ist, dann wird es gleich klar, dass also NGOs nicht automatisch gut sind. Also man muss also ein System schaffen, und da gibt es inzwischen auch verschiedene Organisationen, die das versuchen, unter anderem International Civil Society Center, was wir in Berlin gegründet haben, um sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft in diese Rolle auch reinwachsen kann. Aber wenn wir diese Art von Legitimität für die Zivilgesellschaft schaffen können, wäre es sehr, sehr gut, eine internationale Organisation zu haben, die unter Bewahrung der Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft sie schützen kann vor Verfolgung, vor Harassment, wie man das auf Englisch so schön sagen kann. Und ich hoffe, dass diese Idee vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen kann. Dieses Dreiecksverhältnis Zivilgesellschaft, Staat und Privatsektor mit seiner globalen Reichweite und mit all seinen anderen Ressourcen, die kann dazu führen, dass auch die globale Regierungsführung für einen globalen Markt, für eine globale Wirtschaft in ein System eingebracht werden kann, in dem das Primat der gesellschaftlichen Kontrolle der Politik wiedergewonnen werden kann und man nicht das leider dem Markt mehr oder weniger überlässt, um die wichtigsten Entscheidungen zu präjudizieren. Das ist mein Wunsch und in dieser Bemühung ist es natürlich eine wunderbare Unterstützung von Ihnen, der Stiftung Kulturförderung, heute eine dermaßen schöne Auszeichnung zu bekommen. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar und hoffentlich werde ich Sie nicht enttäuschen, indem ich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weniger effektiv bin, als ich das, so wie Rita Süssmuth gesagt hat, in den letzten 25 Jahren war. Also herzlichen Dank. Ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, können wir wirklich eine bessere, friedlichere und nachhaltigere Welt schaffen. Selbst wenn Dennis Meadows sagt, es ist eigentlich schon zu spät für Sustainability. Aber wir können unser Bestes tun, um doch noch viele Schritte, positive Schritte zu unternehmen. Vielen Dank.